Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 14 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Unser Thema heute: die Lage der augenärztlichen Versorgung für ältere Menschen auf dem Lande. Dazu hören wir gleich einen Vortrag von Privatdozent Dr. Christian Wolfram, den er auf der Fachtagung Sehen im Alter gehalten hat. Zunächst jedoch begrüße ich Emanuel Stadler mit mir am Telefon, meinem Passmann in Sachen Podcast. Hallo Emanuel, wie geht es dir? Bist du startklar?
Ja, hallo Thomas, ich bin startklar aus dem sonnigen Rheinland heute.
Wunderbar. Hier in Berlin ist ein bisschen bedeckt. Mein Name ist Thomas Golka und ich bin ebenfalls Gastgeber in diesem Podcast. Wir beide lauschen gleich zusammen mit Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, den Ausführungen von Dr. Wolfram. Im Anschluss an den Vortrag werden wir uns darüber austauschen, was wir aus dem Vortrag mitnehmen, was uns wichtig ist. Und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, was wir tun können als Podcaster, als Fokusgruppe, als Betroffene, als Selbsthilfegruppe, um mit ihm an dem Strang zu ziehen, den er gedrillt hat. Und bevor es losgeht, möchte ich natürlich den Herrn noch gerne vorstellen. Herr Dr. Christian Wolfram studierte Humanmedizin, Bevölkerungsmedizin in Rostock und Hannover. Die fachärztliche Ausbildung erhielt er in Mainz. Er habilitierte in der Ophthalmologie und arbeitet heute neben der Forschung auch als Kliniker in Hamburg und in Cottbus. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der Versorgungsforschung und in der Epidemiologie der Augenheilkunde. Also genau der richtige Experte für uns. Und jetzt, wie wir alten Medienmacher sagen, Mats ab.
Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die schon lebhafte Diskussion. Es sind schon die meisten Punkte fast abgefrühstückt worden, habe ich so den Eindruck. Aber ich will Ihnen trotzdem noch ein bisschen vielleicht den einen oder anderen zusätzlichen Input liefern. Also ganz ehrlich, dieser Titel ist so ein bisschen über mich gestülpt worden. Ich hatte, als ich angefragt hatte, so gesagt, ja, können wir ein bisschen was über Niedergelassene machen oder ein bisschen was über den ländlichen Raum und Ältere sowieso. Und dann wurde alles zusammengepackt. Deswegen will ich das nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern und in verschiedene Teile aufteilen. Steigen wir gleich mal ein mit einem Patientenbeispiel. Das ist nach dem letzten Treffen hier von Sehen im Alter an mich herangetragen worden. Das hatte Herr Georg freundlicherweise vermittelt. Da schrieb mir eine Patientin oder eine Tochter einer Patientin: Meine Mutter wurde mehrfach liegend zum Krankenhaus transportiert. Sie hat Pflegegrad 3 und diese Fahrten wurden auch von der DRK übernommen. Aufgrund unerträglicher Schmerzen lehnt sie aber weitere Fahrten ab. Sei denn, sie müsste per Notarzt ins Krankenhaus. So eine Fahrt anstehen, müsste man ihr wahrscheinlich eine Spritze geben. So sehr regt sie sich auf. Da sie auch nur liegt und nicht sitzt, ist es schwer, sie vor optische Geräte des Augenarztes zu positionieren. Uns hilft nur ein mobiler Augenarzt, den es aber in Deutschland wohl nicht gibt, womit wir schon gleich beim Thema sind. Sie sehen, das geht eben auch weiter. Es hängt immer von den einzelnen Persönlichkeiten ab und von der Mobilisierbarkeit. Ich werde ein bisschen Ihnen was über ältere Menschen erzählen, über die Verteilung in Deutschland, über die ländlichen Gebiete, die Augenärzte schafft und hoffe, dass ich dann hinterher zum Schluss ein bisschen einen Dreh schaffe zu den Punkten, die wir angehen müssen und auch schon andiskutiert haben. Sie sehen, die demografische Entwicklung in Deutschland ähnelt einer Mumie. Wir haben viele Alte, wenig Junge und das wächst auch noch sich so weiter fort. Wir sind jetzt gerade in der Situation, dass sich die Nase, die es sozusagen durch die Babyboomer gab, so langsam nach oben entwickelt. Und das ist ein Problem, was voraussehbar bis 2035, 2040 sein Maximum erreichen wird. Danach werden die Babyboomer wieder weniger werden und dann wird die Bevölkerung zurückgehen. Das Ganze hat erhebliche Auswirkungen auf uns in der Augenheilkunde und auf den gesamten Versorgungsbedarf. Wir haben es einmal hochgerechnet und geschaut, wie verändern sich die Häufigkeiten allein durch die demografische Alterung. Und wir sehen erhebliche Zuwächse. Alleine, ich greife mal heraus hier, AMD, 2012 hatten wir 1,6 Millionen, 2030 werden wir 2,1 Millionen Betroffene haben. Also das sind wachsende Probleme und dem müssen wir uns stellen. Wir haben ausgerechnet, dass wir bis 2030 etwa 7,7 Millionen mehr Behandlungsfälle für über 60-Jährige haben gegenüber 2013. Also das sind erhebliche Zuwächse. Mehr alte Menschen heißt mehr Augenerkrankte. Und es geht noch weiter, wenn wir uns mal die Lebenserwartung anschauen. Ein Neugeborenes hat heutzutage durchaus Hoffnung, weit über 80 Jahre alt zu werden. Das ist alles schön und gut. Da gibt es immer einen kleinen Zuwachs. Aber was noch besonders ist, es gibt ja sogenannte unschön formulierte Absterbetafeln vom Statistischen Bundesamt, wo man sehen kann, wie viel Lebenserwartung haben die jeweiligen Altersgruppen noch. Und da sieht man, die 65-Jährigen, die haben einen deutlichen Zuwachs allein in einer 25-Jahres-Perspektive bekommen, dass da nochmal über 25% Lebenserwartung hinzugekommen ist. Also die 75-Jährigen haben die Hoffnung, noch länger leben zu können. Und das hat nochmal ganz erhebliche Auswirkungen. Nicht nur, dass es Ältere werden, sondern dass die Alten auch nochmal älter werden. Und das muss man erst einmal verstehen, um zu sehen, wie es sich für uns weiterentwickelt. Ich habe das mal zusammengestellt für die Häufigkeit allein der Glaukome. Und wir sehen, die Glaukome sind natürlich eine Erkrankung, die mit dem Lebensalter deutlich zunehmen, wo man ganz klar die Verteilung sieht. Und wir hatten in 2013 eine Prävalenz der ab 40-Jährigen in der Gesamtbevölkerung von 2,1% und werden bis 2060 eine Prävalenz von 2,8% haben. Das heißt, es ist ein wachsendes Thema einfach in der Bevölkerung. Wir können es auch nochmal in anderen Vergleichen darstellen. Da gab es mal von der WHO die sogenannten Disability Adjusted Life Years. Muss Ihnen jetzt nichts Besonderes sagen, aber es wurde sozusagen versucht auszudrücken, wie relevant sind Gesundheitsprobleme für die Bevölkerung. Und da sehen wir, dass sich zwischen 2008 und 2013 die Dinge verschieben. Zum Beispiel gibt es bessere Straßenverhältnisse, bessere Sicherheitsverhältnisse und die Verkehrsunfallquoten gehen über 30% zurück. Eine schöne Quote. Oder, dass wir sehen, durch Früherkennung, durch bessere Therapien gehen einzelne Krebserkrankungen deutlich zurück. Schöne Entwicklung. Aber die altersbedingten Augenerkrankungen, die wir nicht wirklich beeinflussen können bislang in ihrem Auftreten, wir gehen davon aus, dass sich die Morbidität im Kern ja nicht groß geändert hat, die nehmen eben durch die Verschiebungen der Bevölkerung deutlich zu. Wir rechnen hier von 13-14% Zuwachs zwischen 2008 und 2013. Das heißt, wir haben, und das kann man nicht oft genug sagen, ein wachsendes Gesundheitsproblem, altersbedingte Augenerkrankungen in unseren Ländern. Augenerkrankungen werden insgesamt wichtiger. Nun komme ich mal zum Teil der ländlichen Gebiete. Ich habe nun selbst mal ein bisschen die Komfortzone Hamburg für eine Zeit lang mal verlassen, bin für 2 Tage die Woche in Cottbus und erlebe da ein bisschen persönlich anderes Umfeld noch einmal, was ich sehr spannend finde, gerade als Versorgungsmensch, wo ich sehe, die Erkrankungsschwere ist manchmal doch stärker. Die Leute haben lange Wartezeiten, fallen einem fast schon um den Hals, weil sie endlich einen Augenarzttermin haben. Und das ist etwas, was ich natürlich aus Hamburg in dieser Dimension so nicht kenne. Und wenn wir uns Deutschland einmal anschauen, dann sehen wir natürlich, man kann Deutschland in sehr verschiedene Regionen aufteilen, nach den Bundesländern, nach soziodemografischen Kriterien, nach Einkommensverhältnissen. Und dann sehen wir natürlich, wir haben verschiedene Cluster, wir haben die Zentren, wo sich alles sammelt, was attraktiv ist. Wir gehen davon aus, dass etwa 77% unserer Bevölkerung in städtischen Umgebungen lebt. und 23 im ländlichen Bereich. Da gibt es verschiedene Strukturparameter, die Siedlungsdichte, Schul- und Weiterbildungsversorgung, die Schulabbrecherquote, das politische Umfeld, die ärztliche Versorgung, die Lebenserwartung. Und wir sehen, das hängt tatsächlich auch alles miteinander zusammen. Also wir sehen, die Schulabbrecherquoten sind in den zurückgelegenen Gebieten tatsächlich höher. Das ist so, dass in diesen Regionen, und Sie sehen es ja auch an den politischen Ergebnissen jetzt in der letzten Woche, dass in den Regionen, wo der Strukturwandel stockt oder wo das Vertrauen verloren geht, dass da tatsächlich irgendwo der Optimismus fehlt, die Versorgung fehlt und es kommt zu einem Teufelskreis, und das überspringe ich mal, zu einem Teufelskreis, dass die Bevölkerung insgesamt geringer wird. Ich habe es gerade in Cottbus erlebt. Cottbus hatte Ende der DDR-Zeit 128.000 Einwohner, sind jetzt zurückgegangen auf etwa 100.000 Einwohner, wohingegen meine Hauptheimatstadt Hamburg von 1,8 auf 1,9 Millionen gewachsen ist und wächst noch weiter. Und wir sehen, es gibt einen Teufelskreis der ländlichen Gebiete. Die Bevölkerung sinkt. Es gibt eine sinkende Nachfrage nach Wohnen dort, demnach eine sinkende Rentabilität, auch Versorgungsleistungen zur Verfügung zu stellen, sinkendes Angebot, eine schlechtere Versorgung und eine sinkende Attraktivität, die dann wieder zu einer weiter sinkenden Bevölkerung führt. Ich erlebe das in der Praxis in Cottbus, dass ich viele Patienten aus angrenzenden Orten habe, wie Guben, wie Forst, die kurz vor der polnischen Grenze sind, wo ich sehe, da ist der letzte Augenarzt weggegangen. Und seitdem bricht die Versorgung zusammen. Das ist ein realistisches Problem. Und es geht noch weiter. Cottbus ist noch eine attraktive Stadt. Als 100.000 Einwohnerstadt ist es immerhin noch eine Großstadt und wird auch schwer gefördert mit Bundes- und Landesmitteln. Aber schauen Sie sich mal die entlegenen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern an, in Sachsen-Anhalt an, auch irgendwo in Rheinland-Pfalz, wo ich ja früher war. Also kurz hinter Mainz wird es schon ganz schön langweilig, muss ich sagen. Und das ist einfach so. Wir haben es mal in unserem ersten Weißbuch zusammengestellt, mal gefragt, wie lange sind die Wartezeiten in Ihren jeweiligen Bundesländern? Und da war Mecklenburg-Vorpommern damals mit 17,8 Wochen Wartezeit auf einen Augenarzttermin Spitzenreiter, wohingegen Bayern am besten abgeschnitten hatte mit 5,8. Auch Flächenland, aber die haben natürlich etwas attraktivere Ansiedlungsbedingungen. Also diese Dinge hängen miteinander zusammen. Wir gehen weiter. Ich kann es sogar so weit vielleicht forciert sagen, der Zugang zur Augenversorgung ist sogar ein Parameter der Lebensqualität. Wo ein Augenarzt noch ist, kann man sagen, ist der Ort grundsätzlich noch ein bisschen lebhafter als da, wo der letzte Augenarzt die Tür zumacht. Gehen wir mal auf die Augenärzteschaft. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, wer ist Augenarzt in Deutschland? Ja, sind wir bei etwa 8.100 Augenärzten, davon jeder achte etwa im Krankenhaus. Wir haben eine Altersstruktur 18,6% bis 39 und sind in allen Fachgruppen bei 23% Ärzten über 60. In der Augenheilkunde bei knapp 30% Augenärzteanteil über 60 und bei den Allgemeinmedizinern sogar bei über 40% der über 60-Jährigen. Das ist also ein erheblicher Teil. Wir haben natürlich auch Strukturveränderungen, auf die ich jetzt hier nicht groß im Einzelnen eingehen kann. Da kann man endlos drüber reden. Mehr MVZ, mehr angestellte Ärzte, mehr Teilzeittätigkeiten. Wir können aber grundsätzlich sagen, Houston, wir haben ein Problem. Wir haben alte Augenärzte, die werden irgendwann aufhören. Und wir haben ein wachsendes Problem. 14% der operativen Versorgung findet in den Kliniken statt, 86% im niedergelassenen Bereich. Und damit möchte ich anknüpfen an das, was wir eben gesagt haben. Wir können natürlich schöne Pläne machen, die in den Unikliniken entstehen, aber letztlich die Hauptversorgung findet nun mal im niedergelassenen Bereich statt. Und darauf kommt es eben an, dass wir gute Modelle entwickeln, die auch für den niedergelassenen Bereich tragfähig sind und eben auch wirtschaftlich funktionieren. Es gab einmal ein schönes Zitat aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Da wurde festgestellt, wir haben eine Gleichzeitigkeit von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Und ich kann das für die Augenheilkunde nur bestätigen. Wir haben natürlich Überversorgung. Wir machen Maximalversorgung an einigen Stellen. Wir machen viele Igelleistungen, die schönes Geld bringen und die uns Freude machen, dass die Kasse klingelt, aber die nicht wirklich notwendig sind. Wir schießen an vielen Toren vorbei, um es im EM-Deutsch mal zu sagen, was die Fehlversorgung angeht. Wir bauen Soda-Brücken, die nur dastehen, wo wir sehen, wir versorgen Menschen zu völlig unnötig für Sachen, was sie gar nicht bräuchten. Aber wir haben eben auch, und das ist der eklatante Punkt, eine große Unterversorgung. Und das will ich doch noch kurz nennen. Wir haben ein paar Zahlen hier auch mal zusammengestellt. Was leistet die deutsche Augenheilkunde? Wir gehen von 31,5 Millionen ambulanten Behandlungsfällen im Jahr aus, über 1 Million Augenoperationen, 1,5 Millionen IVOM-Injektionen in Deutschland. Das ist verdammt viel. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, wenn es jetzt um die wirtschaftlichen Modelle geht. Das ist die große Versorgung, die läuft. Und diese kleinen Zahlen derjenigen, die außen vor sind, die lohnen sich wirtschaftlich noch nicht zu tragen. Wenn wir sehen, wer nimmt augenärztliche Versorgung in Anspruch, dann sehen wir eine Gipfeligkeit. Eigentlich, auch da haben wir Probleme in der Kindheit und Jugend, sollen bis zu 30% der Bevölkerung vom Augenarzt gesehen werden. Dieser Berg ist kleiner geworden und wird schlechter versorgt. Aber wir haben ein zweites Problem. Unsere Patienten kommen bis 75 und danach nicht mehr so häufig zum Augenarzt, wo sie eigentlich die Augenprobleme gerade erst bekommen. Und das überspringe ich mal. Eines möchte ich Ihnen noch mal zeigen. Sie kennen das Bedarfs- und das Wirtschaftlichkeitsprinzip. Jeder hat eigentlich einen Rechtsanspruch. Herr Professor Ziemsens hat es schon angedeutet, eben in seinem Wortbeitrag auf die Wiederherstellung der Gesundheit und den erforderlichen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Punkt. Das gilt nun mal. Und wir haben auf der anderen Seite das Wirtschaftlichkeitsprinzip, dass die Dinge ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein sollen. Das wird immer herangezogen, um zu drosseln, zu sagen, Leute, macht nicht zu viel, es soll ja wirtschaftlich sein. Aber es geht auch umgekehrt. Und das ist das, was wir hier lernen. Es muss tatsächlich wirtschaftlich sein, wirtschaftlich attraktiv sein, alte Menschen auf dem Land zu versorgen, sonst findet diese Versorgung eben nicht statt. Und wenn es das nicht ist, dann muss es entsprechend gefördert werden. Ohne Moos nichts los. Was ist zu tun? Ich möchte 5 Punkte zusammenfassen. Wir brauchen mehr Versorgungsforschung, so wie wir es eben gerade gesehen haben durch den wunderbaren Vortrag. Ich kann das nur bestätigen. Nur wenn wir vernünftige Zahlen haben, wenn wir das Defizit beziffern können und darstellen können, dann können wir es auch angehen. Wir brauchen Zahlen. Ohne Zahlen kriegen wir keine Aufmerksamkeit. Das ist der zweite Punkt. Wir müssen die Öffentlichkeit einbinden. Wir brauchen eine Lobbyarbeit, die wir nutzen, um diese Zahlen in konkrete Projekte zu übertragen. Projekte heißt Pilotprojekte, genauso wie es Bonn jetzt hier gerade macht. Das ist sehr, sehr gut. Die laufen eben gerade der Innovationsausschuss, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist so ein Forum, wo solche Projekte vorangebracht werden sollen, die die Versorgung erneuern. Die Augenheilkunde, 4. Punkt, muss mobiler werden. Sie kennen noch die alten Funduskameras, die sind zum Teil solche Apparate, 80 cm groß, ich habe es mal nachgemessen, und heutzutage kann man sehr solide Fundusbilder auch sogar schon mit dem Handy machen. Das heißt, da bin ich sicherlich kein Prophet, die Augenheilkunde wird mobiler, sie wird kleiner und sie wird damit auch fähiger, mobil zu sein, um zu den Menschen zu kommen. Ob das immer mit diesen ganz großen Summen sein muss, wird sicherlich nicht mehr so sein. Und dieser Punkt ist wichtig, ich hoffe, ich habe es deutlich gemacht, ohne eine vernünftige Honorierung und Incentivierung im niedergelassenen Bereich werden wir auf der Ebene des Malprobierens und des Appellierens stocken bleiben. Wir müssen an dieser Stelle auch politisch dafür sorgen, dass es sich lohnt, die vernachlässigten Bevölkerungsgruppen zu adressieren. Ich danke Ihnen.
Ein lebendiger und informativer, kurzweiliger und schöner Vortrag. Lass uns mal versuchen, lieber Manuel, 5 Punkte aus dem Vortrag zu nehmen, die dir oder mir wichtig waren, und schauen, ob und wie wir den Punkt vielleicht auch mit vorantreiben können. Ich mache mal einen Aufschlag. Ich gebe dir mal ein Stichwort: Unterversorgung im ländlichen Raum. Was ist da bei dir hängen geblieben und wie können wir an diesem Strang weiterziehen?
Ja, die ärztliche Unterversorgung auf dem Land ist ja eigentlich ein schon bekanntes Thema, aber sie ist natürlich in der Augenheilkunde und dann auch insbesondere für ältere Menschen besonders tragisch, weil, wie Herr Wolf, Dr. Wolfram festgestellt hat, die Anzahl an Patienten durch die Alterung der Gesellschaft dramatisch zunehmen wird in Zukunft. Und insofern die Schere auseinandergeht, es werden tendenziell weniger Augenärzte auf der einen Seite und mehr Patienten auf der anderen Seite, was im ländlichen Raum sich schon daran darstellt, dass die Wartezeiten auf einen Arzttermin, wenn man überhaupt einen bekommt, enorm, die Vorlaufzeiten enorm lang sind. Und die Wege, die man zurücklegen muss, um den nächsten Augenarzt zu erreichen, zum Teil dann enorm lang sind im Vergleich zu den Ballungsräumen. Um das nun richtig anzugehen, dieses Problem, hat er dann festgestellt, brauchen wir aber eine entsprechende Datenbasis. Und das, glaube ich, ist dein Thema, Thomas.
Ja, dann versuche ich mal was. Also er sagt, dass ohne fundierte Daten und effektive Lobbyarbeit die Problematik dieser Unterversorgung nicht aufzulösen ist. Da würde ich sagen, das ist einfach wunderbar, das sehe ich auch so. Faktenbasierte Argumentation ist unerlässlich, auch wenn uns allüberall heute was anderes begegnet. Wir sollten dagegenhalten und nicht allein dem Bauch folgen, sondern in der Medizin ganz besonders der Evidenz der Daten folgen und nicht wie. Oder nicht den Aussagen eines amerikanischen Gesundheitsministers, wenn ich mir das mal erlauben darf.
Ja,
Leider
ja.
sind die Daten nicht immer so sexy und wie die coole Anekdote. Und ich fand das besonders gut an dem Vortrag, dass er am Anfang eben doch so was Anekdotisches hingestellt hat und gesagt hat, er berichtet mal über diesen Fall der älteren Dame, die transportiert werden musste. Weil das spricht natürlich den Bauch an. Und das ist auch gut so. Ja? Und wir sollten auch versuchen, diesen Teil auch zu bedienen, aber wir sollten eben beides bedienen. Und ja, und wir können natürlich für uns selbst Lobbyarbeit machen. Und das tun wir ja schon allein durch den Podcast, aber auch durch das Zukunftsgespräch, bei dem wir ja am letzten Dienstag Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unsere Sache gewinnen wollten und so wie ich das verstanden habe, auch konnten. So, dann spiele ich dir mal einen Pass quer übers Mikrofon. Mein nächstes
Ja,
Thema, das
kommt.
wäre das Thema Nummer 3, die Telemedizin.
Ja. Ja, jetzt, nachdem wir das Problem dargestellt haben und die Notwendigkeit, das auf Fakten zu durch Daten festzustellen, kommen wir jetzt zu den Dingen, die uns möglicherweise helfen können, das Problem zu mildern, vielleicht auch irgendwann mal sogar zu beseitigen. Und das ist zum Beispiel die Entwicklung der Telemedizin, die vor allen Dingen im Vorfeld, könnte ich mir vorstellen, eben eine gewichtige Rolle spielen kann. Interessant ist, dass im Zusammenhang dieser Tagung auch jemand erwähnt hat, dass sogar mit dem Smartphone heute Bilder des Augenhintergrundes möglich sein sollen. Also ich habe es noch nicht gesehen oder woanders gehört, aber ich denke, da macht der technische Fortschritt, entwickelt sich laufend fort und die Möglichkeiten der Kommunikation übers Internet, per Video und möglicherweise in Verbindung auch sogar mit Messgeräten, wird es mehr und mehr möglich machen, auch von fernen Plätzen aus einen gewissen diagnostischen Rahmen abzudecken. Und aus diesem Grunde sollten wir uns dafür einsetzen und schauen, dass wir an der Front auch für die Augenheilkunde weiterkommen. Aber das ist nur ein Thema. Das andere, und da gibt es ja auch schon anscheinend erste Ansätze, ist die mobile Versorgung, die auf dem Land eine Lösung darstellen könnte.
Also,
Thomas.
wenn man ihm folgt, also dem Herrn Dr. Wolfram und seinem Vortrag, dann muss die Augenheilkunde mobiler werden, um die Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten. Also diese beiden Elemente von, es werden mehr, die Gesellschaft wird älter, damit werden wir mehr Fälle haben und gleichzeitig weniger Ärzte. Das muss irgendwie anders aufgefangen werden. Das kann nicht einfach durch Ärzte einsammeln oder Ärzte aus dem Ausland holen, gestemmt werden. Daher meine vollste Zustimmung. Passend dazu gab es einen Artikel in der Ärztezeitung mit dem Titel "Rollende Augenpraxis soll Versorgungsmangel in Chemnitz lindern". Wie ich das verstanden habe, geht es so, dass da nichtärztliches Personal mit einem Container durch die Gegend fährt. Und die Leute dort einen Untersuchungstermin bekommen und die Daten und Befunde, die da erhoben werden, werden dann digital übertragen und nochmal von einem Arzt angeschaut. Also ich finde das ehrlich gesagt einen sehr guten Ansatz. Ich würde sagen, Chapeau, Hut ab. Solche Projekte, solche Pilotprojekte, solche mutmachenden Beispiele sollten wir als Selbsthilfe insgesamt, aber auch als individuelle Betroffene bekannter machen oder bekannt machen erstmal und dann bekannter machen und auch weitertragen. So, jetzt Spielchen passt wieder zurück. Als letzten Punkt auf unserer Fünf-Punkte-Liste, und ich glaube, wir sind jetzt schon beim fünften, habe ich das Geld und die Kooperation auf meinem Zettel stehen. Was fällt dir denn dazu ein?
Na, das schließt an deinen Punkt von eben an, was die Kooperation anbetrifft. Da sehen wir ja, dass nicht augenärztliche Professionen wie Optometristen oder Optiker mit in die Prozesse der Diagnostik integriert werden und wo kooperiert wird. Wir haben ja das Problem zum Teil noch, oder hat man in der Vergangenheit besonders, dass Augenärzte doch sehr darauf bedacht waren, dass ihnen niemand vermeintlich ins Handwerk pusht. Grundsätzliches Thema natürlich in Deutschland, was Ärzte anbetrifft, wie wir wissen. Und das Ausland zeigt es, dass also ärztliches Unterstützungspersonal in Form von Pflegern, in dem Fall jetzt dann Optometristen zum Beispiel oder auch Optiker, sehr wohl in der Lage sind, einfacher diagnostische Untersuchungen vornehmen zu können. Das schließt natürlich dann ein, dass die Diagnose selbst ärztlich legitimiert werden muss. Aber ich glaube, dass man sehr viel Arbeit auch mit diesem Unterstützungspersonal erledigen kann. Damit die Augenärzte und auch dieses Personal entsprechend bereit ist, im ländlichen Raum sich zu bewegen und sich einzusetzen und auch dort zu leben im Zweifelsfalle, gehört natürlich, dass diese Art von Tätigkeiten entsprechend bezahlt werden, denn es muss genügend Anreize geben, solche Tätigkeiten zu übernehmen. Wenn jemand die Wahl hat, für weniger Geld sich mehr anzustrengen und aus einer subjektiven Sicht im Vergleich zu einer Alternative, bei der er das Gefühl hat, er muss sich weniger anstrengen und er kriegt mehr Geld, vielleicht in Ballungszentren, dann kann es nicht funktionieren. Also wir müssen uns überlegen, in welcher Form wir eben auch materielle Anreize für die Beteiligten so gestalten, dass sie solche Operationen unterstützen.
Okay, dann waren das unsere 5 Punkte. Ich hoffe, Sie hatten alle Interesse und haben bessere Erkenntnisse und Einsichten gewonnen, nachdem wir das nochmal ein bisschen auseinandergeklaubt haben. Und wir machen jetzt gleich weiter mit der Hausmeisterei. Heute in der Hausmeisterei. Kurz nach dem Erscheinungstermin dieser Episode, dem 20.05.25, findet in Frankfurt am Main die Zeit City statt. Zusammen mit dem Forum ein buntes Paket an Informationen für Menschen mit einer Seheinschränkung. Wie breit die Palette ist, kannst du, lieber Emanuel, uns ja erzählen, denn du bist auch vor Ort. Erzähl mal.
Ja, ich werde auch da sein vom 21. bis 23., also vom Mittwoch bis Freitag. Die Side City in Frankfurt im Kap Europa, das ist ein Nebengebäude von der Messe Frankfurt und sehr gut auch zu Fuß, gegebenenfalls vom Hauptbahnhof in Frankfurt zu erreichen. Meines Wissens, glaube ich, die Europas größte Hilfsmittelmesse für sehbehinderte und blinde Menschen. Und ich werde natürlich da sein als Besucher, weil ich auch immer interessiert bin, was für mich als Morbus Stargardt-Patient, Makuladegenerierter vielleicht an neuen Hilfsmitteln sich auftut und an Weiterentwicklung und vielleicht auch Innovation. Aber ich bin auch da für den Bundesverband, den Bund zur Förderung Sehbehinderter, BFS, der dort auch einen Stand hat und der dieses Mal in dem Programm der Workshops dieser Messe eine Einführung ins Segeln bietet. Wir haben also
Cool.
Tastmodelle von Segelbooten und natürlich können wir auch mal Knoten üben und solche Geschichten. Der Hintergrund ist, dass der Bund zur Förderung Sehbehinderter Segelprogramme für vor allen Dingen junge Menschen anbietet, die blind oder stark sehbehindert sind und das Segeln lernen wollen. Wir haben in Berlin eine Segelwoche jedes, das ist schon traditionell. Daneben gibt es dann auch immer noch Segelwochenenden, auch dort auf dem Wannsee oder eben auch Segelwochen, gemeinsames Segeln auf dem Bodensee. Und ich bin passionierter Segler und deswegen bin ich dann da auch dabei und freue mich drauf. Ganz wichtig ist, wenn man die Messe besucht, sollte man sich vorher registrieren. Dann braucht man noch nicht mal Eintritt zu bezahlen, der sonst 5 € kostet, was auch kein sehr großer Betrag ist, aber das kann man sich sparen, indem man sich vorher online registrieren lässt. Wichtig ist aber auch, dass alle diese Veranstaltungen, die dort stattfinden, wie die Foren, in denen Neuigkeiten vorgestellt werden, Vorträge zu bestimmten aktuellen Themen, Medizin, hilfsmitteltechnisch, gegebenenfalls auch politisch, sind alle online erreichbar. Das heißt, man muss nicht unbedingt physisch sogar hinfahren, wenn man nicht kann oder nicht will, sondern man kann sich einloggen auf der Website und dann die Veranstaltung online übers Internet mitverfolgen, was, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte ist. Also, kann ja auch fahren, dann probiert es mal aus, schaut mal rein. Ich glaube, da ist für jeden, der betroffen ist, was dabei und natürlich aber auch deren Angehörige, darf man auch nie vergessen.
Okay, also nach dieser Aufforderung kann sich ja kaum noch einer entziehen, nach Frankfurt zu fahren. Okay, bei uns geht's weiter mit dem Geräuschrätsel. Unser letztes Geräusch war die Türfindung und das Türschließen eines ICE, aufgenommen auf dem Berliner Hauptbahnhof. Deswegen waren da so Hintergrundgeräusche zu hören. Und es kann auch wieder geraten werden. Ton ab, bitte. Erkannt, dieses Mal haben wir es alle leichter, die schon im letzten Jahrhundert bewusst gelebt haben. obwohl das Geräusch noch nicht ganz verschwunden ist, sonst hätte es ja nicht aufnehmen können. Also ein bisschen nachdenken, gegebenenfalls Verwandte fragen. So, und jetzt raten und den Thermobecher gewinnen. Schicken Sie uns Ihre Lösung an folgende E-Mail-Adresse: podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammengeschrieben. An diese Adresse können Sie auch Lob, Anregung und Kritik senden. Das Podcast-Team freut sich weiterhin über jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts. So erreichen wir unsere erreichen unsere Infos mehr Menschen, und damit kann man auch ein bisschen was zu beitragen, damit die Forderungen, die Herr Wolfram in den Raum gestellt hat, ein bisschen weitergetragen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter. Ansonsten bleiben Sie uns weiterhin gewogen, bis es im Juni wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.